Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am Mikrofon ist Carsten Schröder und wir setzen diesen Vormittag fort mit Berichten aus Naturwissenschaft und Technik. Dazu ist mein Kollege Uli Blumenthal aus der Redaktion Forschung aktuell ins Nachbarstudio gekommen. Hallo Uli, welche Themen erwarten uns in der nächsten halben Stunde?
Carsten, Gesundheitspolitiker versprechen sich ja von sogenannten Tracing-Apps einen Überblick über die Ausbreitung von Covid-19 und vor allem eine Kontrolle der Folgen der Lockerung der Corona-Einschränkungen. Aber die Einführung der Apps verzögert sich und wir sprechen heute über die Ursachen und Hintergründe dafür. Wir gehen außerdem der Frage nach, ob das Coronavirus auch Nervenzellen und das Gehirn angreift, und decken schließlich Fahrpreistricksereien bei Uber auf.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Insofern müssen wir wirklich von Tag zu Tag schauen und die gesamte Entwicklung immer wieder neu bewerten.
Das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg.
Corona-Update.
Als in China die ersten Fälle von Covid-19 bekannt wurden, fielen die Infizierten durch eine Reihe von Symptomen auf. Fieber, trockenen Husten, Halsschmerzen, Atemnot, aber auch Lungenentzündungen und Lungenversagen. Andere Befunde hingegen legen nahe, dass der Erreger nicht nur Rachen, Hals und Lunge schädigt, so klagen manche Betroffenen auch über Kopfschmerzen und die Beeinträchtigung des Geruchssinnes. Ein Hinweis darauf, dass das Virus auch Nervenzellen angreift? Arndt Reuning ist für uns dieser Frage nachgegangen.
Eigentlich ist Peter Berlet ein Fachmann für Krankheitsbilder des Gehirns. Doch als die ersten Berichte zum Lungenleiden Covid-19 in der Fachliteratur erschienen, wurde der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie doch hellhörig.
Wir haben jetzt im Rahmen der Pandemie lernen müssen, dass doch bei einem nicht geringen Prozentsatz der Patienten auch das Nervensystem mit einbezogen ist. Was tatsächlich sehr häufig ist, und das sind auch Daten aus Europa, ist eine Anosmie und Ageusie, das heißt eine Riech- und Geschmacksstörung, die bei über 80% der Patienten beobachtet wird.
Anfang April veröffentlichten Forschende aus Belgien die Ergebnisse einer europäischen multizentrischen Studie. Demnach stellen beide Beeinträchtigungen wichtige Symptome von Covid-19 dar, die oft bereits zu Beginn einer Infektion auftreten und so die Möglichkeit einer frühen Diagnose bieten. Ganz im Gegensatz zu einem gewöhnlichen grippalen Infekt, der von Adenoviren ausgelöst wird. Auch hier kann zumindest die Nase ihren Dienst versagen, aber erst dann, wenn die Krankheit vorangeschritten ist, erklärt der Geruchsforscher Hans Hatt, Professor an der Ruhr-Universität Bochum.
Die Duftmoleküle, die kommen eben dann durch den Nasenschleim nicht mehr bis zu den Riechzellen. Oder die Viren können sogar, wie man weiß, die Riechzellen befallen und sie abtöten.
Eine Fähigkeit, die das neuartige Coronavirus offenbar nicht besitzt. Denn um eine Zelle entern zu können, ist es auf ganz spezielle Andockstellen auf der Zelloberfläche angewiesen.
Diese Andockstellen, die gibt es nicht auf den Riechsinneszellen, sondern die wurden von Wissenschaftlern gerade aus den USA relativ neu entdeckt, nur auf den Stützzellen. Das sind also die Zellen, die zwischen den Sinneszellen liegen, die aber auch wichtig sind für den Riechprozess. Und auf diesen Stützzellen findet man eben diese Andockstellen. Also von daher könnte man nur davon ausgehen, dass ein indirekter Effekt der Coronaviren auf die Riechzellen existiert.
Die nachgeschalteten Nervenzellen aber könnten durchaus dem Virus ein Einfallstor ins zentrale Nervensystem bieten, ergänzt Peter Berlet. Denn der Riechnerv führt von der Nasenschleimhaut durch den Schädelknochen direkt ins Gehirn.
Also wir wissen von den früheren Coronavirus-Infektionen MERS und SARS, dass die eine hohe Neurotropie haben. Das heißt, dass über Nerven diese Viren ins Gehirn gelangen können. Das ist für die früheren Infektionen auch so tatsächlich nachgewiesen. Und es gibt jetzt auch einen ersten Fallbericht aus Japan mit dem neuartigen Coronavirus, wo ein Patient mit epileptischen Anfällen auffällig wurde und man dann tatsächlich im Gehirn mittels Kernspintomographie und im Nervenwasser das Virus bzw. die Entzündung hat nachweisen können. Dieser Fall, der jetzt aus Japan publiziert wird, beweist zumindest mal, dass das neuartige Virus tatsächlich ins zentrale Nervensystem gelangt und dort eine Entzündung machen kann.
Bisher ist der japanische Patient mit seiner Hirnhautentzündung ein Einzelfall geblieben. Aber der Nachweis des Coronavirus im zentralen Nervensystem unterstreicht eine Befürchtung, die ein Forscherteam aus China und Japan bereits Ende Februar in einem Übersichtsartikel im Journal of Medical Virology geäußert hatte, dass der Erreger bei manchen Menschen in den Hirnstamm vordringt und dort das Atemzentrum schädigt. Das könnte erklären, warum gerade bei älteren Covid-19-Patienten manchmal die Atmung aussetzt, ohne dass sie vorher massive Atemprobleme durch die Lungeninfektion gehabt hätten.
Und das ist eine durchaus nicht von der Hand zu weisende Überlegung. Dazu fehlen uns noch die Belege, weil dazu müssten wir bei Patienten, die so einen plötzlichen Atemstillstand gehabt haben, eine Untersuchung des Gehirnstammes im MRT haben und nach Möglichkeit auch eine Nervenwasseruntersuchung. Und da sind wir im Moment dabei, solche Daten zu sammeln, die haben wir aber noch nicht.
Ungeklärt ist auch noch, ob das Virus einen Schlaganfall auslösen oder doch zumindest begünstigen kann. Der Verdacht besteht, seitdem Mediziner aus der chinesischen Stadt Wuhan eine Studie an 214 Covid-19-Patienten vorlegten. Im Fachmagazin JAMA Neurology schrieben sie, dass bei gut einem Drittel davon neurologische Symptome auftraten. 5 Patienten erlitten einen Schlaganfall. Bei dieser erhöhten Rate könnte es sich zwar um eine statistische Verzerrung handeln, denn viele Patienten aus der untersuchten Gruppe litten unter Begleiterkrankungen, die an sich schon einen Schlaganfall begünstigen. Für Peter Berlitt kommt aber auch noch eine andere Erklärung in Betracht, nämlich,
dass es tatsächlich durch das Virus selbst zu einer Schädigung der Hirngefäße kommt, dass eine Gefäßwandentzündung durch das Virus die Schlaganfälle auslöst.
Denn wie auch die Coronaviren, die SARS und MERS verursachen, bindet der aktuelle Erreger gerne an einen Molekülschalter namens Angiotensin-2-Rezeptor. Und der kann an Entzündungsreaktionen der Blutgefäße beteiligt sein. Doch das ist bisher nur Spekulation. Fest steht aber, dass Covid-19 keine reine Atemwegserkrankung ist, sondern eben auch ein Fall für die Neurologie.
Riechverlust und Schlaganfall, greift das Coronavirus auch Nervenzellen und das Gehirn an? Das war ein Beitrag von Arndt Reuning. Sie sollte in der vergangenen Woche kommen, die Tracing-App, mit der Kontakte von Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, verfolgt werden können. Aber der Termin verschiebt sich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nennt als Datum jetzt etwas unbestimmt den Monat Mai. Streit unter den Entwicklern wird als Grund für die Terminverschiebung genannt. Peter Welchering, unser IT-Fachautor im heimischen Studio. Peter, was ist da los?
Also in der Entwickler-Community für diese Apps, da gab es immer grob 2 Fraktionen. Eine bevorzugt eben für die Versendung der Warnmeldung an die Kontakte eines Corona-positiv Getesteten eine zentrale Lösung und die andere Fraktion eine dezentrale Lösung. Und die Diskussion darüber, die ist jetzt zum Streit eskaliert. Zudem haben 300 Wissenschaftler aus dem IT-Bereich in einem offenen Brief davor gewarnt, dass eben mit einer solchen Tracing-App die Privatsphäre der Bürger nicht verletzt werden dürfe. Und auf diesen Brief folgte eine Diskussion, die war spannend, ist spannend, denn da konnte man sehen, dass da nicht nur die Entwickler miteinander in Streit geraten sind, sondern auch noch verschiedene Interessengruppen diesen Streit von außen befeuern. Und deshalb ist die Situation am Augenblick ein bisschen verfahren.
Wenn wir uns die Streithähne mal etwas genauer anschauen, wer will die zentrale und wer will die dezentrale Lösung?
Also an der zentralen Lösung, da arbeiten 130 Wissenschaftler und Unternehmen, die haben sich zusammengeschlossen zur Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing Plattform, kurz PEPPT. Unter anderem etwa das Heinrich-Hertz-Institut in Berlin. Und die entwickeln eine Push-Lösung. Bei der Push-Lösung, da benachrichtigt ein zentraler Server die Smartphones der Menschen, mit denen der Infizierte Kontakt hatte. Und nun gibt es eine zweite Gruppe, etwa an technischen Hochschulen Lausanne und Zürich. Da wollen die Wissenschaftler eine dezentrale Lösung. Im Idealfall würden dabei die Smartphones Warnmeldungen untereinander austauschen. Derzeit gehen aber die meisten Entwickler davon aus, dass das über einen Server passiert. Dabei wird dann die Liste mit den Handycodes der positiv Getesteten auf diesen Server hochgeladen. Und alle Smartphones vergleichen diese Handycodes dann mit ihren Kontaktcodes, die sie auf ihrem Smartphone eben direkt gespeichert haben. Diese dezentrale Lösung erfordert eine etwas längere Speicherdauer, erzeugt auch mehr Traffic, belastet den Server stärker. Bei der zentralen Lösung kann dagegen dann leichter auf die Identität infizierter Smartphone-Besitzer, also auch auf die der positiv Getesteten zurückgerechnet werden. Und bei der ersten Lösung benachrichtigt mich also die Zentrale, wenn Infektionsgefahr droht. Bei der zweiten Lösung muss ich ständig nachfragen, gibt es eine Warnmeldung?
Nun kommen ja auch Apple und Google ins Spiel. Die haben ja auch einen Standard für Kontakttracing angekündigt. Mit welchen Ansätzen würden diese beiden ins Spiel kommenden Player denn funktionieren? Mit dem Zentralen wie mit dem Dezentralen? Oder ist dann auch sozusagen Konkurrenz unter den beiden?
Ja, die Konkurrenz bleibt, aber das würde mit unterschiedlichen Ansätzen funktionieren, auch mit dem zentralen und dem dezentralen Ansatz. Denn bei diesem Apple-Google-Standard, da geht es um die Handy-IDs, die zwischen den Smartphones ausgetauscht werden sollen bei so einer Tracing-App. Die sollen ja per Funk, genauer per Bluetooth Low Energy ausgetauscht werden. Und für so einen Austausch gibt es bisher noch keinen wirklichen Standard und das führte eben auch bisher bei der Entwicklung zu Problemen.
Regelt denn dieser Standard auch, wie die Entfernung zwischen den Smartphones gemessen wird, wenn sich zwei Personen begegnen?
Nee, nicht wirklich. Wenn ich mein Smartphone auf dem Sofa liegen habe, das direkt an der dünnen Wand steht, mein Nachbar hinter der dünnen Wand hat sein Smartphone auch da liegen, dann sind wir zwar nur wenige Zentimeter auseinander, aber die App erkennt dann ein Risiko, weil sie die Wand nicht sieht. Und da kann man insgesamt davon ausgehen, Bluetooth Low Energy misst auf einer Entfernung bis zu 8 Metern. Aber bei diesen Messungen soll es ja eben gerade um 1,50 Meter bis 2 Meter gehen. Und deshalb hat PEP-PT ja auch mit Unterstützung der Bundeswehr Kalibrierungsmessungen vorgenommen, aber die Ergebnisse sind eben noch nicht öffentlich.
Nun haben einige der bisherigen Unterstützer des Ansatzes von PEP-PT, wir haben ja auch über die Streithähne gesprochen, sich von dieser Plattform abgewandt. Was ist der Grund dafür?
Ja, dahinter steckt, dass einige Mitglieder der PEP-PT-Plattform eben diesen zentralen Ansatz sehr stark gemacht haben. Und die haben teilweise die Diskussion dann mit den Vertretern des dezentralen Ansatzes verweigert, sogar Hinweise links auf ihrer Webseite runtergenommen. Und dann gab es richtig Zoff. Im Zuge dieser Auseinandersetzung haben dann zum Beispiel der Schweizer Epidemiologe Marcel Salaté oder das Helmholtz-Institut für Informationssicherheit, auch die Universität Leuven, die italienische ISE-Stiftung und andere eben sich von PEP-PT verabschiedet, weil sie die Arbeit an der zentralen Lösung zu intransparent finden. Und das führt jetzt eben dazu, dass die Arbeit an der Tracing-App insgesamt drunter leidet und der Einführungstermin, ja, der ist erstmal verschoben und wir wissen nicht genau, was jetzt passiert.
Also damit auch der Mai vakant. Das Quarantäne für die App, warum sich die Einführung einer Tracing-App für Corona-Fälle weiter verzögert. Das waren Hintergründe und Einordnung von meinem Kollegen Peter Welchering. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und schweren Covid-19-Verläufen? Dies legen die Daten eines Forschers der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg nahe. Er hat Regionen in Europa untersucht, die eine hohe Stickstoffdioxidbelastung aufweisen und gleichzeitig Windverhältnisse haben, durch die das Gas lange Zeit in Bodennähe bleibt. Details zur Untersuchung von Volker Mrasek.
Luftschadstoffe gepaart mit windstillen, austauscharmen Wetterlagen, bei denen sich der Smog lange in Bodennähe hält. Könnte das mit ein Grund sein, warum in Italien und Spanien besonders viele Menschen an der Lungenerkrankung Covid-19 gestorben sind? Die neue Studie von Yaron Ogun deutet in diese Richtung. Der Geograf stammt aus Israel, forscht aber an der Universität Halle-Wittenberg.
Wenn man genauer hinschaut, dann ergeben sich 5 regionale Hotspots mit der Mehrzahl der Toten. 4 davon liegen in Norditalien. Das sind die Lombardei, Emilia-Romagna, Piemont und Venetien. Hinzu kommt noch Spaniens Hauptstadt Madrid. Lauter Regionen, in denen auch die Konzentrationen von Stickstoffdioxid hoch sind.
Stickstoffdioxid oder NO2, ein Luftschadstoff, der zum Beispiel aus dem Autoauspuff quillt. Der europäische Umweltsatellit Sentinel-5 erfasst ihn aus dem All mit einer räumlichen Auflösung von 5,5 Kilometern. Yaron Ogun besorgte sich die Messwerte für Januar und Februar und verglich sie mit dem regionalen Muster der Corona-Sterbefälle bis Mitte März. Zusammen waren das damals knapp 3.500 in den 5 Risikozonen. Der Satellit schaut von oben durch die Erdatmosphäre und gibt die Menge Stickstoffdioxid pro Quadratmeter an, als molare Masse oder Mol. Nicht einmal 2% aller Todesfälle traten demnach in relativ sauberer Luft auf, mit weniger als 50 Mikromol NO2, Frankreich und Deutschland eingeschlossen. In den 5 Corona-Hotspots in Norditalien und Madrid dagegen war die Luftverschmutzung besonders stark, mit Spitzenkonzentrationen von bis zu 300 Mikromol NO2 pro Quadratmeter.
Diese Regionen, diese 5 Hotspots, sind alle von Bergen umgeben. Dort herrschen Inversionswetterlagen vor. Das bedeutet, die Luft wird nicht richtig durchmischt. Schadstoffe verbleiben in Bodennähe und die Leute atmen sie ein.
Dass Luftschadstoffe ein Kofaktor bei Corona-Todesfällen sein könnten, mutmaßen auch italienische Umweltwissenschaftler und Mediziner in einem neuen Artikel. Die Fachzeitschrift Environmental Pollution wird ihn demnächst abdrucken. Darin schreiben die Forscher, Luftschadstoffe wie Feinstaub schwächten die, so wörtlich, erste Verteidigungslinie in den oberen Atemwegen. Infektionserreger hätten dadurch leichteres Spiel, so der Umweltchemiker Dario Caro, derzeit an der Universität Aarhus in Dänemark.
Menschen, die in einer so verschmutzten Region leben wie in der Lombardei oder Emilia-Romagna, haben ein Problem, was das Virus angeht. Denn bestimmte Signalmoleküle, die Entzündungen auslösen, werden von ihrem Körper stärker ausgeschüttet. Sogar bei gesunden Einwohnern dieser Regionen sind sie erhöht.
Die Entzündung beeinträchtige die Funktion der Flimmerhärchen im oberen Atemtrakt, der sogenannten Cilien. Das, so die Forscher, könnte gerade im Fall des neuen Coronavirus fatal sein. Womöglich sei es dem Erreger dadurch möglich, tiefer in die Atemwege vorzudringen und dort eine lebensgefährliche Lungenentzündung auszulösen. Solche Prozesse könnten nicht nur durch das hohe Alter von Patienten angestoßen werden, sondern eben auch dann, wenn man Luftschadstoffen ausgesetzt sei. Und zwar chronisch, wie Dario Caro sagt, und nicht nur für Tage oder Wochen.
Es stimmt. Durch die Corona-Krise beobachten wir einen Rückgang der Luftverschmutzung. Aber wenn es um die Sterblichkeit durch das Virus geht, spielt das gar keine Rolle. Der entscheidende Punkt ist hier, dass man schon viele Jahre in einer verschmutzten Region gelebt hat.
Weder Jaron Ogen in Halle noch die italienischen Forscher behaupten, Luftschadstoffe seien schuld daran, dass in Norditalien und Madrid so viele Menschen an Covid-19 gestorben sind. Aber eine gewisse Rolle könnten sie nach ihrer Meinung gespielt haben. Es ist eine gut begründete Vermutung und schon jetzt darf man sagen, das gesundheitliche Risiko, das von Luftschadstoffen ausgehen kann, wird dadurch viel greifbarer.
Corona und Luftverschmutzung, welchen Einfluss hat Stickstoffdioxid auf Covid-19? Volker Mrazik über eine Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das Taxi hat durch Dienste wie Uber mächtig Konkurrenz bekommen. In letzter Zeit aber gab es Berichte, dass manche Uber-Fahrer mogeln und durch einen raffinierten Trick überhöhte Fahrpreise einnehmen. Ein Physikteam aus Dresden hat mittels Datenanalyse nun untersucht, wie verbreitet diese betrügerische Masche ist. Das Ergebnis stellt Ihnen Frank Grotelüschen vor.
In Deutschland sind sie zwar bislang nur sporadisch vertreten, doch in Ländern wie Indien und den USA sind Fahrdienste wie Uber mittlerweile weit verbreitet. Das Prinzip, wer sich irgendwo hinkutschieren lassen will, ruft auf dem Smartphone eine App auf und gibt seinen Startpunkt ein sowie das gewünschte Ziel. Der Uber-Algorithmus sucht dann automatisch nach einem Uber-Chauffeur, der gerade in der Nähe ist und einen dann mit seinem Privat-Pkw abholt und zum Ziel fährt. Und zwar billiger als ein übliches Taxi, was den Dienst hierzulande durchaus umstritten macht. Allerdings ist der Preis für eine Uber-Fahrt nicht immer gleich, sondern richtet sich nach Angebot und Nachfrage, sagt Malte Schröder, Physiker an der Technischen Universität Dresden.
Das heißt, wenn am Bahnhof ein Zug ankommt und ganz viele Menschen wollen ein Taxi haben oder ein Uber haben, dann geht der Preis eben entsprechend hoch, wenn nicht genug Fahrer da sind.
Der Fahrgast hat die Wahl. Entweder kann er ein wenig warten, bis genug Uber-Autos da sind und der Preis wieder fällt. Oder er hat es gerade eilig und bezahlt den Preisaufschlag, der durchaus saftig sein kann, bis zum 2,5-fachen des Basistarifs. Im vergangenen Jahr aber machte eine Meldung die Runde. Demnach missbrauchen manche Fahrer das flexible Tarifmodell, um sich ein paar Extra-Dollar in die Tasche zu wirtschaften.
Fahrer in Washington am Flughafen stehen auf einem großen Parkplatz zusammen. Und was die machen, ist, die schalten einfach alle zusammen ihre App ab. Dann habe ich kein Angebot an Fahrern mehr. Und der Algorithmus von Uber denkt sich, ich sollte den Preis anheben, damit Fahrer wieder hinkommen. Und dann schalten die Fahrer ihre App wieder ein, akzeptieren eine Anfrage und verdienen dadurch eben mehr.
Nur ein Einzelfall? Oder findet sich die Masche mit der künstlich erzeugten Knappheit auch anderswo? Ist sie womöglich weit verbreitet? Um das herauszufinden, sahen sich die Dresdner Fachleute zunächst die Daten vom Flughafen in Washington etwas näher an. Wann gab es tatsächliche Stoßzeiten, weil gerade ein Flieger gelandet ist? Und wann mogelten die Fahrer und erzeugten eine künstliche Stoßzeit?
Also haben wir eben geguckt, ob zwischen den Ankünften von Flugzeugen und dem Preis, den man nachher sieht, eine Korrelation entsteht. Also das heißt, wenn ein Flugzeug landet, habe ich 10 Minuten später so und so einen Anstieg im Preis. Da haben wir aber gesehen, dass das nicht ausreicht, um eben die Preisschwankung dazu erklären, und gehen deswegen davon aus, dass auf jeden Fall ein Anteil von diesen Preisschwankungen von den Fahrern getrieben ist.
Außerdem besorgten sich Schröder und seine Leute die Fahrdaten von etwa 140 anderen Uber-Standorten und analysierten per Computer, ob sich daran ähnliche Muster wie in Washington finden.
Wir haben tatsächlich aus den knapp 140 Orten, die wir uns angeguckt haben, knapp 20 gefunden, die sehr ähnliches Verhalten haben. Ist natürlich nicht klar, dass die auch durch diese artifiziellen Stoßzeiten kommen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, da genauer hinzugucken, dass da was passiert.
Gut möglich also, dass auch an anderen Orten getrickst wird. Und was sagt Uber zu der Analyse aus Dresden? Noch nichts, erklärt Malte Schröder. Die Studie sei zwar bei einem Fachmagazin eingereicht, aber noch nicht veröffentlicht. Auf Ubers Stellungnahme jedenfalls ist er gespannt.
Ich würde mich freuen, wenn es da ein paar Reaktionen drauf gibt.
Dresdner Physikerteam analysiert Fahrdaten der Taxiflotte Uber. Frank Rothelüschen über Fahrpreistricksereien bei Uber. Und in der Sternzeit geht es um Großraumisolation auf der ISS und die Frage, weshalb die Situation auf der Raumstation mitnichten mit häuslicher Isolation auf der Erde wegen Corona zu vergleichen ist.
Sternzeit, 21. April. Großraumisolation auf der Raumstation. Nach dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie hat Europas Weltraumorganisation ESA in einer Online-Veranstaltung Tipps zum Durchhalten gegeben. Die eigenen Astronauten seien schließlich Isolation gewöhnt und wüssten, wie man damit umgeht. Kurz gesagt, soll man in einer Gruppe höflich ansprechen, was einem nicht passt, damit die anderen darauf Rücksicht nehmen können. Ein wie in einem Stundenplan strukturierter Tagesablauf sei hilfreich und man müsse jedem auch mal die Chance zum Rückzug lassen. Vermutlich haben das viele Menschen auch ohne Astronautenausbildung schon gewusst. Tatsächlich ist die Situation auf der Raumstation mitnichten mit häuslicher Isolation auf der Erde zu vergleichen. Wer ins All fliegt, macht das freiwillig und trainiert jahrelang jede erdenkliche Situation. Jeder weiß, worauf er sich einlässt. Und es wird sehr gut bezahlt, sodass dort oben niemand wirtschaftliche Sorgen hat. Die ISS ist zudem so geräumig wie eine Boeing 747, ein Jumbojet. Da kann man sich auch zu sechst wunderbar aus dem Weg gehen, was in den meisten Wohnungen am Boden nicht der Fall sein dürfte. Was tatsächlich vergleichbar ist, hat der Astronaut Thomas Reiter erzählt. Der konnte bei seinen Weltraumaufenthalten meist nur am Wochenende per Videochat seine Familie sehen, ähnlich wie in der Corona-Isolation. Den ganzen Mai über zieht die ISS wieder Nacht für Nacht als strahlend heller Lichtpunkt über den Himmel und verleiht dem irdischen Alltag etwas himmlischen Glanz.
Berichte aus Wissenschaft und Technik waren das mit Uli Blumenthal. Vielen Dank.